Und ja, dann passiert etwas, was hier nicht auf dem Geburtsbericht beschrieben ist von der Hebamme, weil sie ja zu dem Zeitpunkt nicht da war. Und zwar wollte mein Mann den Pool voll machen und es kam kein heißes Wasser.
Was?
Es kam kein heißes Wasser. Das Wasser, das aus dem Schlauch kam, war eiskalt.
Ach du Scheiße. Mama halblang mit Rebecca
und Sophia.
Gude, sag ich mal wieder. Ich bin Rebecca, du bist Sophia. Wir sind zusammen Mama halblang. Ich weiß gar nicht mehr, wie es richtig losgeht. Wir waren weg eine Weile.
Ja.
Was haben wir denn gemacht? Wir sind zwei Journalistinnen, zwei Freundinnen, zwei junge Mamas. Es ist super ungewohnt für mich, gerade wieder in das Mikro zu sprechen. Also wirklich wie einfach ein Fahrrad, das man eine ganze Weile nicht geölt hat und jetzt irgendwie quietschend durch die Straßen gurkt.
Aber ich wollte gerade sagen, es ist wie Fahrradfahren, weil so richtig verlernt man es auch nicht, ne? Also kurz aufsteigen, bisschen wackelig und dann fährt man einfach los wie früher.
Wahrscheinlich. Gerade fühlt sich noch ein bisschen wackelig an. Wir waren, also Sophia war länger weg als ich. Ich war aber auch weg und auch eher überraschend. Also eigentlich wollte ich ja weiter durchziehen. Es ist auch gerade alles irgendwie ein bisschen wild. Ich frag dich einfach erstmal, Sophia, wie es dir geht. Team Rakete, Team Zerquetscht, unser altes Spiel.
Ich bin Team Rakete natürlich, weil ich mich wahnsinnig auf diese Aufnahme hier freue. Und so ein kleines bisschen Müdigkeit mich auf jeden Fall nicht weiter Richtung Zerquetscht Skala treibt. Nee, ich bin auf jeden Fall eine kleine Raketi. Mir geht's super. Und ja, mir ist die letzten Monate halt nur ein Kind dazwischen gekommen. Nichts weiter als das. Und darüber werden wir heute noch ausgiebig schnacken. Und wie geht's dir denn? Team Rakete oder Team Zerquetscht?
Ich bin auch Team Rakete. Mir geht's gerade ganz gut. Beide Kinder waren zwar heute um 6.20 Uhr wach, obwohl meine Große eigentlich gar nicht so ein Frühaufsteher ist. Nie gewesen. Aber ich glaube, gerade reduziert sie wieder ihren Schlafbedarf. Und in der Kita macht sie einfach nach wie vor einen ultralangen Mittagsschlaf.
Fühl ich.
Und das zerschießt uns einfach so ein bisschen immer den Alltag und den Abend und so.
Vor allem den Feierabend.
Vor allem den Feierabend und halt, wie ich jetzt merke, aber eben auch den Morgen, weil sie ist halt dann nicht irgendwie bis 8 Uhr am Pennen und wir wecken sie dann, wenn sie morgens in die Kita muss, sondern sie wacht dann irgendwann zwischen 6.15 Uhr und 7 Uhr wacht sie dann von alleine auf, weil sie halt eben tagsüber schon knappe 2 Stunden geschlafen hat und naja.
Aber hat doch irgendwie auch was, oder? Wenn man morgens noch so ein bisschen Zeit gemeinsam hat und das Kind nicht wecken muss und so ein bisschen noch rumwurschteln kann,
ja,
langsam
genau.
Im Tag ankommen.
Ja, es war heute, also es war, das war echt der Vorteil, dass man dann einfach keinen Stress hat und nicht irgendwie gerade erst am Tag angekommen und dann schnell anziehen, eincremen, Zähne putzen, Haare kämmen, los, Socken, Schuhe, raus, sondern ja. Alles so ein bisschen gemütlich angehen kann und jeder auch ein bisschen Zeit hatte, kurz auf dem Sofa zu sitzen und einen Kaffee zu trinken. Jeder, also die Erwachsenen. wir sprechen heute über Sophias zweite Geburt. Wir haben mittlerweile beide zwei Kinder. Meine Kinder sind 3 und 1, beide ganz frisch geworden. Ich habe gerade das erste Baby ja mit dem zweiten Kind hinter mir. Sophia steckt voller Kanne drin. Wir wollen heute über ihre Geburt sprechen und wie die verlaufen ist, wie es sich angefühlt hat und wie jetzt die letzte Zeit mit Baby war. Über die Neugeborenenzeit, das kann man ja gar nicht mehr sagen. Wie alt ist dein zweites Kind mittlerweile ungefähr?
4 Monate schon.
So, also wir sind hier irgendwie gar nicht mehr in dieser ganz, ganz quetschi Zeit,
nee.
Sondern hier liegt ein bisschen Zeit dazwischen. Und ich will einfach noch mal ganz kurz darauf eingehen, auf die letzten Monate, warum wir überhaupt weg waren. Bei Sophia, bei dir ist ja klar, du warst in der offiziell verabschiedeten Babypause. Da hatten wir ja auch immer kommuniziert, wir haben nicht klar eine Grenze gesetzt, wann Sophia wiederkommt. Sie meldet sich einfach irgendwann und sagt, ich bin jetzt bereit, aus meinem Kokon wieder rauszukommen, aus meiner kleinen Höhle und dann setze ich mich wieder vors Mikro. Ich für meinen Teil wollte ja durchballern. Ich hatte mir auch verschiedene Specials so gelegt, dass das alles passt und auch irgendwie nochmal Folgenideen gehabt für quasi Solo-Folgen oder ganz neue Ideen oder wie auch immer. Und so richtig im Detail werde ich jetzt nicht drüber sprechen, aber es war einfach alles viel zu viel. Wir hatten das Buch geschrieben. Ich war im ersten Babyjahr mit 2 Kindern, mit einem kurzen Altersabstand, mit einem zweiten Kind, das sehr anspruchsvoll in Klammern gewesen ist, oder halt immer noch ist auf seine Art. Ich habe dann irgendwann einfach die Notbremse gezogen, habe im Podcast in der letzten Folge irgendwie noch gesagt, so ja, und in 2 Wochen geht's dann um dieses und jenes. Und dann habe ich die aber irgendwann geschrieben, so du, ich glaube, ich pack das nicht und muss ja mal kurz mich zurücknehmen und rausnehmen und bin dann ohne große Ankündigung einfach in der Versenkung verschwunden.
Ja, für mich völlig nachvollziehbar. Man kriegt das ja immer so mit, okay, nicht, dass wir jetzt irgendwelche großen berühmten Persönlichkeiten werden, aber man kriegt das ja immer wieder mit, dass irgendwie Influencer oder Blogger oder auch einfach Promis oder sowas, dass die einfach komplett von der Bildfläche verschwinden und keiner weiß, was ist los, was ist passiert. Und so ein Jahr später ploppen die dann einfach wieder auf und so, ja, hi, ich bin's.
Gute.
Es war mir einfach alles so ein bisschen viel und so. Und also klar, wenn man irgendwie eine Pause macht oder auch eine Sommerpause, wie wir das jetzt bei Instagram genannt haben in unserer Bio, dann macht man sich vorher Gedanken drüber, wann man diese Pause macht, kündigt sie an und alle wissen Bescheid.
Ja.
Aber das Ding ist ja, wenn einem plötzlich alles zu viel wird, dann kann man ja genau das nicht sagen, wann man wieder erholt ist und wo es überhaupt hingeht, ne? Und deswegen, also ich konnte das auch total nachvollziehen und ja, habt ihr ja auch gleich gesagt von wegen, hey, nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst, das echte Leben hat einfach Priorität.
Ja, ich habe dann einfach irgendwann, also ich habe das früher immer nicht so richtig nachvollziehen können. Wir waren ja so, glaube ich, die erste YouTube-Generation, ne? So Leute in unserem Alter, ja, waren so die ersten, die dann angefangen haben, als YouTuber Geld zu verdienen. Also ich bin jetzt 29 geworden kürzlich, du wirst es demnächst.
Ich bin noch 28, kann mir das bitte so formulieren.
Du bist noch ein Jungspund. da gab es ja einige, die dann irgendwie schon vor ein paar Jahren gesagt haben, quasi Burnout und ich verabschiede mich jetzt irgendwie aus der Instagram-YouTube-Öffentlichkeit und ich dachte so, hä?
Come on, was machst du den ganzen Tag? Videos filmen und schneiden und essen gehen und das filmen, so hä?
Ja, das zum einen habe ich dann auch, also wie gesagt, nicht, dass wir irgendwelche berühmten YouTuber wären oder so, ne? Aber ich habe das auch, also glaube ich, erahnen oder ja einfach gemerkt, wie viel Arbeit hinter sowas steckt, hinter Instagram und Podcast und alles, was da eben noch mit dazugehört. Und dann habe ich aber irgendwann auch gemerkt, ich komme gerade selber nicht klar auf den Stress, den ich im Alltag habe und das dann auch noch mit einer Öffentlichkeit zu teilen, das war einfach ein Ding der Unmöglichkeit. Das hat mich so erschöpft, weil du einfach, es ist ja, wenn du eine schwierige Zeit irgendwie hattest und dann vergehen ein paar Jahre und du hast dann so ein bisschen Weitblick entwickelt und konntest irgendwie zurückschauen und die Dinge für dich so ein bisschen einordnen, kann man ja immer ein bisschen besser drüber sprechen, als wenn du selber in der Phase bist. Und ich hatte einfach überhaupt keine Kapazitäten, das irgendwie nochmal auszuklamüsern.
Ja, und auch dieses ständig im Außenleben, ne? Also
ja, das meine ich,
dass dann auch so Privates und Öffentlichkeit verschwimmen oder man gar nicht mehr so richtig eine Grenze zieht oder man weiß auch gar nicht, wo möchte ich gerade diese Grenze ziehen. Und weil man überhaupt nicht weiß, wo man diese Grenze setzen möchte, also mache ich davon jetzt eine Story, lade ich das hoch? Nee, irgendwie ist es mir zu privat und irgendwie ist mein Kind auch langsam schon alt genug, als dass ich irgendwie so frei darüber reden kann. Und dann zieht man die Reißleine, wenn man sich so denkt, boah, ich weiß gerade überhaupt nicht, was ich nach außen kommunizieren möchte, was nach außen gehört und was in mir drin erstmal auch arbeiten muss.
Und das finde ich auch so ein bisschen gefährlich an dieser Art Beruf,
ja,
dass
total.
Du das Gefühl verlierst, was ist jetzt zu privat gewesen.
Ja.
Und da braucht man sich gegenseitig, da braucht man auch die Ehepartner als, Insider, als Buying-Partner.
Als Korrektiv.
als Korrektiv. Um sich immer noch mal kurz gegenzuchecken und irgendwie noch mal einen anderen Blick drauf zu bekommen. Weil ich habe dann wirklich irgendwann das Gefühl, ich möchte mich verstecken. Ich möchte das gar nicht. Ich möchte weg. Ich will das jetzt gerade nicht. Und lasst mich bitte alle in Ruhe. Und ja, deswegen, um vielleicht die Kurve zurückzubekommen, konnte ich gar nicht sagen, wann ich wieder da bin, wann wir wieder da sind. Für Sophia sowieso nicht, da kann ich ja nicht einfach irgendwas bestimmen. Und das macht ja auch einen Druck, wenn man sich selbst irgendwie ein Datum setzt und dann sagst, in 2 Wochen musst du aber wieder. Dann musst du aber wieder funktionieren.
Ja,
und ich wollte das gar nicht wissen und bestimmen und einfach gucken, wie es mir geht. Und jetzt gerade haben wir eine sehr, sehr gute Phase. ich habe das ein bisschen auf Instagram geteilt. Alles wurde ein bisschen leichter, als mein Sohn angefangen hat, nur noch ein Schläfchen am Tag zu machen. Dann wurde alles ein bisschen planbarer, vorhersehbarer und auseinandergezogener. Und jetzt gerade ist mein Mann in Elternzeit, macht die Eingewöhnung mit dem Kleinen in der Kita. Und ich habe hier so mein Flodderleben, das ich jetzt leben kann. Einfach so.
Was heißt Flodder? Du gehst eigentlich jeden Tag zum Sport, du bist voll fleißig, du liest.
Ja, aber halt so auf so eine Self-Care-Art auch, ne? Also ich merke einfach, wie mir das gut tut, so Bewegung, körperliche Aktivität halt für mich.
Ja, und einfach mal Freiraum auch, um auf Gedanken zu kommen, ne? Und nicht so durchzufunktionieren, sondern einfach mal so zu überlegen, zu sitzen und zu denken, zu gucken.
Genau.
Slow Life zu embracen.
Deswegen, also dieser August ist wirklich eine
willkommene. Ist dein Monat.
Ist mein Monat.
Hattest ja auch Geburtstag. Und mir ging es ja, also ich hatte ähnliche Empfindungen wie du, auch was so das Teilen nach außen angeht. Aber halt der Grund dafür war, dass mein Leben plötzlich unglaublich schön war oder auch immer noch ist. Ich komme ja aus einer Schwangerschaft, die für mich wirklich, und das kann ich rückblickend sagen, einfach der absolute Horror war. Es war wirklich nur schrecklich. Es ging mir körperlich schrecklich. Es ging mir mental absolut furchtbar. Und mit dem Tag, mit dem dieses Baby geboren ist, hat sich mein Leben ich wollte gerade sagen 360 Grad, aber das ist falsch, um 180 Grad gewendet. Und ich bin der erfüllteste, glücklichste Mensch ever und lebe halt hier so in unserem Nest und weiß ich nicht, ich fühle das einfach alles total. Und auch da hat es sich irgendwie einfach bisher noch nicht richtig angefühlt, so viel davon nach außen zu teilen, sondern hab mir unseren Frieden hier so krass bewahrt, weil ich auch mal dachte, okay, es ist jetzt gerade die kleine Neugeborenenphase, wer weiß, wie es irgendwie in ein paar Wochen ist, wer weiß, wie es in ein paar Monaten ist. Ich will das jetzt hier gerade bewahren, festhalten und genießen. Und ich glaube, mittlerweile können wir sagen, wir sind zu viert gut angekommen. Davon möchte ich jetzt auch langsam ein bisschen was teilen.
Ja, es wird eine besondere Folge. Wir sprechen, wie gesagt, über deine zweite Geburt und so ein bisschen die erste Zeit zu viert.
Ich weiß gar nicht, ob wir das schaffen. Mal gucken. Oder wir machen das nochmal getrennt und machen einmal Geburt, einmal Wochenbett.
Wir schauen einfach mal, was uns heute so erwartet. Ähnlich wie die letzten Wochen und Monate haben wir auch für diese Folge jetzt keinen konkreten Lageplan, sondern schauen einfach mal, wohin uns unsere Gespräche führen. Es ist tatsächlich schon so weit her, dass ich mich eigentlich frage, wann du dieses zweite Kind gekriegt hast.
Ich weiß es nicht.
Dass ich mir so denke, ist das passiert? Habe ich das geträumt?
Ja, ist auch so komisch, die spawnen einfach so, ne? Die spawnen einfach, die sind plötzlich einfach da. Man darf die ganz legal mit nach Hause nehmen. Das ist so weird. Das kannst du so oft machen, wie du willst.
Ja, ich habe mir, also um da noch mal ein bisschen reinzufinden, habe ich mir im Vorfeld zu dieser Aufnahme, habe ich mir noch mal unseren WhatsApp-Verlauf
Geburt
angeschaut.
Ich auch heute Morgen, ja.
Und da gab's ja, ich meine, ich wusste ja von meiner zweiten Geburt, wie schnell das gehen kann, ne? Und wir sind ja relativ viel im Austausch, auch ohne den Podcast. Eigentlich haben wir so eine kleine nicht Dauerschleife, sondern so eine, wie heißt das?
Stream.
Ja, aber auf Deutsch. So eine Standleitung, eine Standleitung.
Standleitung, ja,
eine Standleitung zueinander. mein Mann guckt irgendwie gefühlt alle, also wenn er mal mein Handy sieht und dann blinken da ständig irgendwie 10 neue Nachrichten von Sophia Maria Kissling auf. in dieser Phase wusste ich, okay, wenn ich dann mal 3-4 Stunden nichts gehört habe, könnte das bedeuten, dass das Baby schon da ist. Und immer wenn ich dann lange nichts gehört habe, habe ich so geschrieben, Sophia, Punkt, 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 und dieses Augen-Emoji. Dann eines Nachmittags hast du mir plötzlich geschrieben, ich habe relativ regelmäßige Wehen.
Ich habe dir schon morgens geschrieben. Ich habe dir schon früh morgens geschrieben und weil du hast mir jeden Morgen natürlich als allererstes geschrieben, hallo, wie geht's? Hallo. Nach dem Motto, hallo, wo ist das Baby?
Gar nicht nervig oder so.
Zeig Baby. Und ich kann ja auch noch mal kurz so ein bisschen in meinen mentalen Zustand eintauchen. Also die letzten Tage der Schwangerschaft waren unfassbar anstrengend, aber ich hatte auch einen krassen Nestbautrieb, also wirklich übertrieben. Und der hat sich komplett bei uns draußen im Garten abgespielt. Ich habe 3 Tage vor der Geburt, bin ich in den Baumarkt gefahren und habe mehrere 25 Kilo schwere Spielsandsäcke ins Auto geschleppt, weil ich der Meinung war, ich muss meinem Sohn jetzt draußen noch eine Sandkiste einrichten.
Darüber hinaus
alle möglichen Bepflanzungen. Ich habe noch Sonnenliegen und Auflagen und Polster für draußen, hatte ich alles bestellt. Und wie gesagt, dann eben diese Sandsäcke aus dem Baumarkt geholt und geschleppt, weil ich dachte, der muss da jetzt irgendwie eine Buddelecke haben oder sowas. Und das war halt mein Nestbetrieb. Also der hat sich wirklich komplett draußen abgespielt. Und ich dachte, wenn dieses Baby kommt, muss es hier draußen einfach cool und schön sein. Weil ich wusste, mein Mann wird sich um draußen nicht so viel kümmern. Das ist so mein Ding, mein Hobby. Und ja, ich hatte einfach so die Visualisierung, dass wir dann Besuch bekommen, im Wochenbett vielleicht auch schon. Und ich kann da draußen auf der Liege liegen und stillen und alle sind im Garten und spielen und wursteln. Und dafür sollte es halt perfekt sein.
Ja.
Das heißt, ich war übertrieben energetisch, aber ich habe ultra schlecht geschlafen. Also mir hat alles wehgetan. Ich habe mich nur von links nach rechts gewälzt, musste nachts mehrmals aufstehen, um auf Toilette zu gehen. Es war wirklich unangenehm. Und an dem Morgen lag ich dann um 5 Uhr wach und hatte tatsächlich Wehen. Und da habe ich dir dann morgens geschrieben, ja, ich bin aufgewacht und das hat sich so, also und der Gedanke war, ah krass, so fühlt sich das an. Ich habe das schon ganz vergessen, dieses Gefühl. Und ich konnte es aber nicht so richtig zuordnen. Ich dachte so, okay, es werden Senkwehen sein. Wusste auch, wenn das jetzt Senkwehen sind, dann kann es noch 3 Stunden dauern oder 3 Wochen, so ungefähr. Ich war bei 38 plus 6 zu dem Zeitpunkt. Mhm. Also in der 39. Woche oder ja, die 39. Woche war fast abgeschlossen und dann habe ich mich so vor den Spiegel gestellt und habe gesehen, dass mein Bauch plötzlich super tief hing. Also der wurde richtig nach unten gedrückt und ich hatte plötzlich, ich konnte oben unter meiner Brust richtig so eine Handbreit legen und das war richtig flach. Krass. Und davon habe ich dir auch ein Foto geschickt. Und mein Bauch war plötzlich ganz anders, ganz spitz und hing ganz tief. Mhm. Und ja, damit wurde ich dann erstmal vom Universum quasi zurückgelassen. Und natürlich habe ich angefangen zu grübeln und wusste nicht, ist das jetzt der Startschuss?
Und wie ging es dann weiter? Hast du da schon irgendwie deine Hebammen kontaktiert? Du hast ja, haben wir ja in der letzten Folge, in der du da warst, hast du ja ganz ausführlich davon erzählt, wie du dir deine Geburt vorstellst mit Hausgeburt und den 2 Hebammen und so weiter und dem Geburtspool und allem. Hast du da dann schon angefangen, im Kopf dich zu sortieren und irgendwie zu überlegen, wenn das passiert, dann mache ich das und rede mit dem und so?
Ja, auf jeden Fall. Also einerseits habe ich natürlich immer so in mich reingehört und auf der anderen Seite habe ich versucht, im Außen alles irgendwie schon zu regeln und zu sortieren. Natürlich kann man rückblickend sagen, das war halt die Intuition. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht. Ob das jetzt, ich wusste nicht, das ist jetzt meine Intuition, meine natürliche und ich bereite mich jetzt ganz natürlich vor, sondern wie gesagt, ich wusste nicht, geht's jetzt heute los oder dauert's noch 2 Wochen, ja.
Das ist ja das Lustige an Geburt. Du kannst es ja 100-mal machen und trotzdem ist es nicht so, als würdest du jetzt wissen, was passiert. Es ist nicht so, als würdest du jedes Mal in dieselbe Achterbahn steigen und wissen, da kommt die Kurve, da geht's runter, da geht's wieder rauf.
Es ist das verrückteste Mindgame, was man so haben kann mit sich selbst irgendwie. Und genau, ich habe angefangen, im Außen alles so nach und nach zu regeln über die Stunden des Tages. Bedeutet, ich habe meinen Mann darum gebeten, den Geburtspool aufzubauen. Mit meinem Sohn zusammen hat er das dann gemacht. Und es war auch eine schöne, süße Aktion bei uns im Wohnzimmer. Und eigentlich soll man das viel früher machen, um zu schauen, ob Teile fehlen und ob alles intakt ist. Aber wir hatten Glück, es war alles intakt.
Wir machen ein bisschen Risiko.
Ja, oh Gott, vor allem, ja, das war auch sowas, wo mein Mann dann irgendwie 2 Wochen lang meinte, ich muss noch den Geburtspool aufbauen, ich muss mir das noch anschauen. Und dann meinte ich an dem Tag so, mach das jetzt bitte. Und dann haben die beiden das aufgebaut und währenddessen konnten wir natürlich unserem Sohn erklären, wofür das Ding da ist und es war alles ganz aufregend. Dann hatte ich den ganzen Tag über hatte ich Wehen. Und nicht so, dass ich stehen bleiben musste und sie veratmen musste und währenddessen mich nicht unterhalten konnte, aber ich habe mir schon so an den Rücken gefasst und so ein bisschen so, war schon, ich habe es gemerkt. Und dann bin ich irgendwann auf Toilette gegangen und der Schleimpfropf ist mir abgegangen. Da dachte ich auch schon so, okay, habt ihr das auch geschrieben? Wusste aber auch das kann bedeuten, es dauert geht gleich los oder es dauert noch 2 Wochen. Ja, ich habe einfach nur gehofft, dass es wirklich ab jetzt wirklich kontinuierlich weitergeht. Das ist dass der Startschuss ist.
Mhm. Du warst auch bereit, ne? Also das war jetzt nicht so, dass du sagst, ein bisschen schwanger sein könnte ich noch. Nein. Wobei, nein, ich erinnere mich, war das nicht?
Du warst noch nicht bereit.
Nee.
Du wolltest nämlich am Samstag zu uns kommen als Babysitter.
Stimmt. Oh mein Gott, das habe ich auch schon wieder ganz vergessen.
Du warst nämlich Teil der Rufbereitschaft für gewisse Tage, an denen meine Schwester gearbeitet hat.
Ich wollte unbedingt dabei sein und habe deswegen dem Baby im Bauch gesagt, nein, du kommst Samstag.
Mhm.
dann ist Rebecca nämlich auch dabei. Ja. Aber ich wollte noch sagen, ihr wart doch noch, als du noch schwanger warst und bevor das alles passiert ist, wart ihr einmal bei uns zu Besuch ja. und wir waren hier vorne bei uns auf dem Spielplatz.
Ja.
Und du hast von einer Gefühlssituation erzählt, die ich sehr gut nachvollziehen konnte, die ich nämlich auch hatte, als ich kurz vor der Geburt von meinem Sohn stand, dass man irgendwie auf der einen Seite nicht mehr schwanger sein will und ja, also einfach nicht mehr schwanger sein will und jetzt die ja. Geburt haben will. Und auf der anderen Seite aber auch irgendwie nicht bereit dafür ist, weil dann ändert sich ja alles. Man ist ja halt nicht einfach nur nicht mehr schwanger, sondern man hat dann noch ein Neugeborenes zu versorgen, zusätzlich zu dem normalen Familienleben, das man schon kennt. Und man ist dann so ein bisschen positiv gefangen in dieser Zwischenwelt. So zwischen, ich ja, bin total. Bereit für das, was jetzt kommt. Und auf der anderen Seite versuche ich aber auch
ich will nicht loslassen.
Genau, das zu genießen, was wir gerade haben.
Ja, total, weil man weiß ja nicht, wie sich das Leben verändert. Also klar, ein Neugeborenes, was man versorgen muss, wobei ich sagen muss, die Neugeborenenversorgung ist für mich irgendwie die geringste Anstrengung. Man weiß einfach nicht, was für ein Mensch kommt da und wie verändert sich die ganze Familiendynamik. Ne? Also auch im Blick auf meinen Sohn. Also wie kommt er damit klar, dass da plötzlich ein Baby ist? Braucht er einfach extrem besonders viel Begleitung von mir? Muss ich mich da total zerreißen? Und was ist das für ein Baby? Hat das eine Regulationsstörung oder Regulationsprobleme und weint ganz, ganz viel? Das weiß man ja vorher alles nicht. Mhm. Und klar hält man dann lieber am Gewohnten fest, auch wenn es beschwerlich ist, ja. Aber zu dem Zeitpunkt dann an dem Tag, den ich gerade beschrieben habe, da war ich dann auch bereit. Also nach meinem ultimativen Nestbau dachte ich dann auch so, jetzt könnte es losgehen und es wäre okay.
Ja.
Genau. Und ja, ich habe mir dann natürlich, ja, ich war die ganze Zeit in Gedanken, hatte eigentlich auch am meisten Lust auf Rückzug und alleine sein. Das lässt der Familienalltag natürlich nicht zu. Mein Sohn war auch an dem Tag zu Hause, weil er so ein bisschen angeschlagen war. Und dann habe ich vorgeschlagen, dass wir nachmittags, was war es da, 16, 17 Uhr nochmal alle auf den Spielplatz gehen und dachte auch, okay, dann kann ich auch so ein bisschen schauen, wie komme ich unter Bewegung und unterwegs klar.
Und da habe ich das letzte Mal von dir gehört. Danach, glaube ich, das weiß ich noch, ich stand in der Küche. Ja. Ich habe zu dem Zeitpunkt, war ich mit beiden Kindern allein zu Hause, hatte die Große abgeholt, habe angefangen, Abendessen für uns alle zu machen. Und da habe ich das letzte Mal auf mein Handy geschaut und deinen Namen gesehen. Ja. Dass ihr jetzt noch mal, deine Schwester war auch mit dabei. Kann das sein?
Noch nicht, nee. Noch zu dem nicht. Zeitpunkt noch nicht, nee. Wir sind dann losgewackelt auf den Spielplatz. Also der ist hier wirklich bei uns im Dorf 3 Minuten Fußweg. Aber ich habe für die 3 Minuten, glaube ich, eine Viertelstunde gebraucht. weil, also, da ging
Watschel,
gar nichts
mehr. Watschel.
Also, die Symphyse hat geächtzt, ehrlich. mein Becken hat an jeder Ecke geknarzt.
Ja.
Ich war wirklich, also, ich bin die ganze Schwangerschaft normal gelaufen, weil ich auch weiß, dieses Watscheln ist überhaupt nicht gesund. Man soll einfach schön dynamisch bleiben und alles mobilisieren. Aber da war dann einfach auch wirklich nicht mehr viel zu holen. Du hättest mich auch auf so eine Lastenkarre, auf so eine Sackkarre stellen können. Also ich hatte auch durchgehend immer wieder Wehen, ne? Und musste dafür dann auch so ein bisschen stehen bleiben oder langsamer werden. Mhm. Und ich war einerseits völlig hyped und auf Droge. Und auf der anderen Seite, wir standen dann auf dem Spielplatz, so 1 Minute lang. Und da kam eine Wehe und ich meinte zu meinem Mann, ne, Rückzug, Abort Mission, ab nach Hause, wird sofort abgebrochen, ne, weil ich mich einfach super unwohl gefühlt habe. Also ich kann gar nicht sagen, warum. Die Wehen waren nicht doller oder keine kürzeren Abstände, aber es war so, boah, ich fühle mich hier wie auf dem Präsentierteller, ich will jetzt zu Hause in mein Nest. Mhm. Und das war für mich auch so ein Signal, okay, es scheint vorwärts zu gehen.
Ja,
es scheint jetzt tatsächlich Richtung Geburt zu gehen. Und dann habe ich mit meinem Mann abgemacht, dass wir meine Schwester anrufen und sie zu uns kommen soll, weil, also sie war auf Abruf, sie hatte ihr Handy auch so eingestellt, dass das immer laut klingelt, wenn ich anrufe, weil ich wollte auch nicht, dass wir sie nachts anrufen müssen, dass sie nachts irgendwie los muss oder sowas. Mhm. Und genau, dann habe ich sie angerufen, habe das mit ihr abgemacht und sie war natürlich auch gleich in heller Aufruhr und ich meinte so, hey, mach ganz in Ruhe, wir haben noch genug Zeit, es ist jetzt hier gerade keine Sturzgeburt, lass dir Zeit, mach dir noch was zu essen, pack deine
Aber
Sachen.
Aber das wusstest du ja auch nicht zu dem Zeitpunkt.
Ich wusste das. Ich wusste das. Ja. Also es waren noch keine richtigen Geburtswehen, das war immer noch so Vorwehen, Senkwehen.
So Herumwehen irgendwie. Mhm.
Ja. Genau, auch klar, daraus kann auch eine Sturzgeburt entspringen, aber irgendwie, ja, ich wollte auch nicht, dass sie jetzt mit quietschenden Reifen sich ins Auto setzt und so, weißt du, sondern dass sie sich auch gut fühlt und vorbereitet fühlt und so. Weil für sie war das auch was ganz, ganz Krasses. Und in der Vorbereitung habe ich auch immer wieder so bei ihr gemerkt, dass sie sich so fragt, traue ich mir das zu? Kann ich das? Schaffe ich das? Was erwartet mich da? Also für sie auch eine ganz, ganz große Ungewissheit. Sie ist da auch echt ins kalte Wasser gesprungen. Genau, dann hat sie sich irgendwann auf den Weg gemacht. Und als sie zu Hause war, ist von mir auch ordentlich Stress abgefallen. In der Zwischenzeit hatte ich mir tatsächlich auch schon mein Tänzgerät aufgeklebt. Das habe ich von der Firma Geburtstänz zugeschickt bekommen, freundlicherweise. Und habe ja auch schon so ein bisschen Werbung gemacht auf Instagram. Und
erklär noch mal ganz kurz, was es ist und was das macht. Ich glaube, nicht jeder kennt
genau, das. Genau, dieses Geburtstänzgerät, das sind Elektroden, die klebt man sich auf den Rücken. Und dann hat man so ein kleines Gerät an der Hand. Das ist halt per Kabel mit diesen Elektroden verbunden. Das sind so, diese Elektroden sind so eine Art Sachets, also so ein Gel-Pad, was man sich dahin klebt. Mhm. Und über dieses Gerät kannst du dann elektrische Impulse steuern. Und ja, dann fährt quasi so ein bisschen elektrischer Strom.
Die soll den Schmerz lindern quasi.
Genau, das kribbelt dann am Rücken. Das kann man vorher mal auf dem Arm ausprobieren. Das kribbelt dann am Rücken. Du kannst verschiedene Einstellungen da vornehmen. Also das ist so super vibrierend kribbelt oder eher so pieksig kribbelt oder in verschiedenen Amplituden oder sowas. Muss man so ein bisschen ausprobieren, was einem gut tut. Und genau, das hatte ich mir aufgeklebt. Beziehungsweise mein Mann hatte mir das aufgeklebt. Das kann man sich dann so um den Hals hängen und hat dann dieses Gerät in der Hand und kann das immer steuern. Und das hat mir richtig, richtig gut geholfen. Das war für mich so ein Ding, das konnte ich einfach fest in der Hand halten und wusste, wenn da eine Wehe kommt, dann, ja, kann ich die so ein bisschen managen, hab was in der Hand, was mich so ein bisschen auch von der Empfindung dann ablenkt. Mhm. Und ich hatte gleichzeitig ganz viel meine Noise-Canceling-Kopfhörer auf und hab meine Geburtsplaylist gehört und versucht mich da so ein bisschen in Trance zu begeben, was eigentlich überhaupt nicht funktioniert hat, weil mein Sohn einfach die ganze Zeit noch rumgesprungen ist und es war natürlich aufregend und ja. Irgendwann habe ich gemerkt, also wie gesagt, ich habe mehrere Stunden dann da im Wohnzimmer eigentlich in der Ecke gestanden, mich am Stuhl festgehalten mit dem Gerät und habe da meine Hüften gekreist. Ich wusste auch in der Geburtsphase, es ist wichtig, auch noch mobil zu bleiben, immer wieder so ein bisschen in die Hocke zu gehen, ne, und zu gucken, dass das Köpfchen gut ins Becken rutscht.
Aber hast du das wirklich nach so einer Art, nach einem Wissen herausgemacht? Also du weißt, das ist wichtig und deswegen mache ich das? Ja. Oder war das auch mehr so ein intuitives Bewegen, dass du auch irgendwie gemerkt hast, ja, das kommt so ganz automatisch?
Es war beides. Es war, glaube ich, eine Mischung aus beidem. Und was ich auf jeden Fall wusste, ist, dass es ganz sinnvoll sein kann, sich unter der Geburt auf seine Intuition oder auf seine körperlichen Empfindungen zu verlassen. Weil der Körper dann eigentlich automatisch Positionen einnimmt, die förderlich sind, weil sie irgendwie gut tun und entlastend. Und das ist dann eben förderlich für den Geburtsvorgang.
Das heißt, lass uns nochmal ganz kurz zusammenfassen. Du hattest eine Hausgeburt geplant. Alles ist dafür gerade in Motion gesetzt worden. Ja. Dein Mann ist zu Hause, dein Sohn ist zu Hause, der Geburtspool ist aufgebaut. Deine Schwester als Begleitperson unter der Geburt ist auf dem Weg. Wie spät war es jetzt zu dem Zeitpunkt? Wo befinden wir uns und was ist mit den Hebammen? Wann sind die ins Spiel gekommen?
Genau, das ist jetzt der nächste Programmpunkt. Also wir sind, glaube ich, jetzt so bei 18, 19 Uhr, ungefähr sowas. Warte, ich kann ja auch noch mal ganz kurz in den Geburtsbericht schauen. Genau, es war, glaube ich, so 18, 19 Uhr. Und da habe ich dann die Hebamme auch angerufen, weil ich einfach mit ihr einmal abklären wollte, wie der weitere Vorgang ist. Und die war gerade beim Abendessen mit ihrer Familie. Und sie meinte, pass auf, alles klar, danke fürs Bescheid geben. Ich esse jetzt noch mit meiner Familie. Und dann lege ich mich hin und schlaf schon mal vor. Und du rufst mich an, wenn du mich brauchst. So, das ist halt etwas. Das hat natürlich auch bei mir so einen gewissen Druck irgendwie aufgebaut. Mhm. Also Druck im Sinne von, okay, jetzt muss es wirklich passieren oder jetzt muss es auch wirklich weitergehen. Und dann natürlich auch die Fragen, wann soll ich sie denn jetzt anrufen? Sie hat gesagt, wenn ich sie brauche, na gut, man kann theoretisch auch ein Kind alleine zu Hause kriegen. Also wann werde ich sie brauchen? Und einfach so viele Ungewissheiten, viele Fragezeichen. Und genau, ich habe dann, wie gesagt, mehrere Stunden da im Wohnzimmer in meiner Ecke gestanden. Und irgendwann war es so, dass mein Sohn ins Bett gebracht wurde. Ich glaube, das haben mein Mann und meine Schwester gemeinsam gemacht irgendwie. Der ist in seinem Zimmer schlafen gegangen, in seinem Bodenbett. Und das war so um 22 Uhr. Und ab da habe ich gemerkt.
Hat der vorher auf dich in irgendeiner Weise reagiert? Also, dass er gesehen hat, du bist irgendwie beschäftigt oder vielleicht nicht ganz normal in der Mutterrolle für ihn?
Ja, klar. Das hat er natürlich alles mitbekommen. Und der war vor allem aufgeregt. Also, er hat sich gefreut. Er hat auch gemerkt, hier passiert was Schönes. Hier ist was Positives irgendwie im Argen. Hatte keine Angst. Weil ja auch klar war, er darf zu Hause bleiben, er wird jetzt nicht irgendwie von mir weggenommen oder sowas. Ich glaube, ich weiß nicht rückblickend, ob das Probleme gemacht hätte. Er hätte sich vielleicht auch gefreut, von seiner Tante mitgenommen zu werden. Keine Ahnung. Aber ja, die haben da einfach so alle mit sich rumgewurschtelt und ich war eigentlich so ein bisschen außen vor.
Ja, super.
Aber natürlich habe ich immer noch so gemonitort, ne? Also man hat einfach so eine gewisse Energie dann auch so. Im Erdgeschoss waren alle, man hat so eine gewisse Energie und genau, als er dann irgendwann oben war mit allen, da konnte ich dann auch nochmal anders loslassen und habe gemerkt, oh krass, das entspannt mich gerade wirklich extrem, dass mein Sohn quasi aus meinem Sichtfeld ist und alle oben sind und ich gerade mal ganz für mich alleine bin. Mittlerweile war es auch schon langsam dunkel. Als er dann geschlafen hatte, kam mein Mann irgendwann runter, meine Schwester ist oben geblieben, hat sich da im Gästezimmer eingerichtet. Und genau, um 20.45 Uhr habe ich mich dann telefonisch an die Krankenschwester gewendet. Und die hat gesagt, sie macht sich langsam auf den Weg. Also sie wusste auch, sie muss jetzt nicht mit quietschenden Reifen hier ankommen. Meinte, sie packt langsam gemütlich zusammen und macht sich auf den Weg. Und um 23 Uhr war sie dann hier und hat dann die Herzfrequenz des Babys gemessen. Wir haben sonst, sie hat sich auf dem Sofa ein bisschen gemütlich gemacht. Und ja, meine Wehen waren weg.
Perfekt.
Meine Wehen waren so ziemlich weg. Wir haben uns unterhalten, ganz normal. Ich konnte sprechen. Auch wenn die Wehe kam, musste ich mich kurz ein bisschen konzentrieren, aber konnte danach auch wieder normal sprechen. Und dann haben Edgar und ich uns zusammen auf die Couch gelegt, auf die Couch gekuschelt und Edgar ist auch so ein bisschen weggeschlummert. Dann war ich ganz schön frustriert, dass jetzt gerade nicht mehr passiert. Das hat mich dann ganz schön entmutigt und hat mich total zweifeln lassen und hat mir auch total Druck gemacht, dass jetzt die Hebamme da war und plötzlich nicht mehr passiert, sondern weniger. Und die saß wirklich in der Ecke auf dem Sofa gekuschelt, hatte sich dicke Socken mitgenommen, wie halt Hebammen so sind, und hat angefangen zu dokumentieren. Also sie meinte so, hey, ihr macht euer Ding, ich mache hier mein Ding. Ich schreibe schon mal ein bisschen auf, ich dokumentiere schon mal ein bisschen. Und man glaubt auch gar nicht, was die für Papier schwarz machen müssen unter der Geburt. Dann hat sie, glaube ich, gemerkt, dass bei mir nicht wirklich viel passiert und dass ich auch ein bisschen frustriert bin. Und sie hat vorgeschlagen, dass sie nochmal nach Hause fährt. Das ist halt so eine 12 Minuten Autofahrt, die wohnt im Nachbardorf, und dass wir nochmal versuchen, schlafen zu gehen tatsächlich, Edgar und ich. Und wir uns dann melden, wenn es weitergeht. Also hat die Hebamme sich wieder verabschiedet und einerseits habe ich mich dann irgendwie total schuldig gefühlt und war auch total frustriert und hatte auch Angst, dass das jetzt einfach doch nicht passiert und ein Fehlalarm war. Ich dachte, oh Gott, diese große Maschinerie, die wir jetzt gerade schon in Gang gesetzt haben, und dachte auch, es wäre jetzt echt perfekt, weil Lisi ist da, also meine Schwester. Edgar und ich sind nochmal hoch ins Bett und er hat sich hingelegt, eigentlich sofort angefangen zu schnarchen. Ich habe ein bisschen länger gebraucht, bis ich in der Position war, in der ich mich halbwegs entspannen konnte. Und dann kam die nächste Wehe und ich saß im Bett und meinte so zu ihm, nee, stopp, sorry. Nee, ich kann mich jetzt hier nicht ins Bett legen. Es geht weiter. Tut mir wirklich leid. Weil er war, wie gesagt, gerade so weggenickert. Es war dann irgendwie 0 Uhr. Und ich bin dann wieder runtermarschiert, mit meinem Tanzgerät immer noch am Rücken und habe mich dann vors Sofa gekniet. Also ich habe so eine dicke Turnmatte von meinem Sohn, so eine faltbare, habe die vors Sofa gelegt, habe mich raufgekniet, mit den Unterarmen so auf dem Sofa abgestützt und hatte mein Tanzgerät. Und dann kamen die Wehen, sage ich dir. Die kamen. Ich habe meinem Mann dann nur gesagt, mach den Pool voll, ich muss ins warme Wasser.
Auf welcher Schmerzskala waren wir da? Wie haben sich die Wehen für dich angefühlt?
Das war dann schon wirklich eine 6 bis 7 von 10. Also die waren dann schon knackig, richtig knackig. Noch nicht so, dass sie mich völlig übermannt haben, noch nicht so, dass ich Angst vor der nächsten Wehe oder sowas hatte. Das hatte ich übrigens zu keinem Zeitpunkt. Aber die waren schon richtig dolle, sodass ich auch richtig die vertönen musste. Und mein Tanzgerät auch schon richtig doll eingestellt habe.
Auf Anschlag.
Noch nicht ganz, aber ich hatte das ja vor meinem Arm ausprobiert und hatte das ja auch vorher die ganze Zeit, die Stunden vorher. Und da konnte ich das immer nur so auf 1 oder 2 stellen. Und ich hatte das dann, glaube ich, auf 5, wo ich so dachte, dass ich das gerade überhaupt aushalte, ist ein Wunder. Mhm. Weil das echt so heftig, heftig kribbelt. Und ja, dann passiert etwas, was hier nicht auf dem Geburtsbericht beschrieben ist von der Hebamme, weil sie ja zu dem Zeitpunkt nicht da war. Und zwar wollte mein Mann den Pool voll machen und es kam kein heißes Wasser.
Was?
Es kam kein heißes Wasser.
Oh nein.
Das Wasser, das aus dem Schlauch kam, war eiskalt.
Ach du Scheiße.
Also um es mal zu beschreiben, dieser Pool stand dann im Wohnzimmer, darunter steht eine wasserdichte Matte. Und dann legt man so einen Liner rein, damit das halt hygienisch abgeriegelt ist. Und dann nimmt man im Bad oder in der Küche, kann man auf den Wasserhahn so einen Aufsatz schrauben und daran einen Schlauch befestigen. Das kriegt man alles mitgeliefert. Halt einen sauberen Schlauch, der ist neu und hygienisch verpackt. Und diesen Schlauch schließt man an den Wasserhahn und führt den in den Pool. Und ja, es kam kein heißes Wasser. Es war 0 Uhr und es kam eiskaltes Wasser aus diesem Schlauch. Mein Mann hat mir das erstmal nicht gesagt, sondern ist erstmal nur angefangen zu rennen, hin und her und hin und her. Und ich meinte irgendwann so, und? Und er so, ja, es kommt kein heißes Wasser, es kommt nur kalt. Ich habe mich richtig zusammengerissen in dem Moment, nicht komplett auszurasten, weil es gibt eine Sache, die ich ihm seit Wochen erzählt habe, und das war, ich brauche unter der Geburt nichts von dir, wirklich gar nichts, außer heißes Wasser. Du musst nur dafür sorgen, dass dieser Pool steht und ich heißes Wasser habe. Zu jeder Tages- und Nachtzeit. Alles andere ist mir wirklich scheißegal. Ich brauche nur das.
Ich meine, ich weiß ja, wie das Ganze ausgeht, aber trotzdem stockt mir gerade so ein bisschen der Atem, ne?
Ja.
Das ist auch ein Detail, das du mir nicht erzählt hast in den letzten Wochen. Das ist auch für mich gerade komplett neu. Ey, scheiße. Ich meine, ich hatte ja keine Wassergeburt oder so, aber ich war ja auch unter meiner zweiten Geburt in der Badewanne, in der heißen im Krankenhaus, auch mit meiner Stress Relief Playlist. Und das war ja wirklich so der Startschuss für meine Geburt damals, weil ich so da rumgeplanscht habe und da irgendwie mich diesem heißen Wasser hingegeben habe. Und man kann sich das nicht vorstellen, wie wichtig das ist, dass dieses Wasser eine gute Temperatur, um Gottes Willen.
Und ich bin halt auch so ein Heißbader, ne? Also wenn es mir nicht fast die ganze Haut vom Körper zieht, dann ist das Wasser nicht heiß genug. Also wenn ich nicht einen halben Kreislaufanfall bekomme, war es kein gutes Bad, so ungefähr. Und unter der ersten Geburt hat mir das warme Wasser ja auch unglaublich geholfen. Und ich wusste, ich muss jetzt in diese Scheißwanne rein. Das Ding ist, wir haben halt hier im Haus diesen großen Tank, der heißes Wasser vorhält. Es gibt ja unterschiedliche Arten, wie man halt Wasser heiß bekommt. Und genau, in einem Miethaus ist oder in einer Mietwohnung ist es oft so, dass man halt 24/7 heißes Wasser hat. Bei uns war eine Zeitschaltuhr eingestellt von unseren Eigentümern, die sich nämlich denken, völlig berechtigterweise, naja, zwischen 0 Uhr und 6 Uhr wird ja wohl keiner duschen und baden gehen. Da brauchen wir das heiße Wasser nicht vorhalten, weil das natürlich Energie verbraucht. Und mein Mann meinte halt nur, ja, das ist hier irgendwie komisch eingestellt, es kommt kein heißes Wasser, keine Ahnung, weiß ich jetzt auch nicht. Ich bin dann irgendwann voll ausgerastet, habe ihn halt richtig angeblafft, meinte, ja, seit Wochen erzähle ich dir nichts anderes, als dass ich heißes Wasser brauche. Mach, dass das jetzt geht. Irgendwann höre ich nur dieses Piepen von unserem Wasserkocher. Und fängt er an, mit dem Wasserkocher zu rennen.
Wie viel passt in diesen Pool und ein Wasserkocher, was passt da rein? 1,2 also Liter oder so?
In den Pool passen 2,5 Badewannen und in den Wasserkocher passen, glaube ich, 1,5 Liter. Dann stand irgendwann unser größter Topf, den wir haben, auf dem Herd mit Wasser.
Einfach nein, ach du Scheiße.
Irgendwann rannte der nur noch hin und her mit Topf und Wasserkocher, bis er sich dazu durchringen konnte. Ach nee, genau. Irgendwann rannte er so hin und her und dann war halt irgendwann mal so eine kleine Pfütze im Pool. Und er meinte so, ja, hier, guck mal, ein bisschen ist schon drin. Und ich so, nein, nein, ich brauche mehr, ich muss da komplett drin versinken. Und dann ist er irgendwie nochmal in unsere Abstellkammer und hat da nochmal irgendwas rumgedreht und rumgedrückt an den Knöpfen. Und irgendwann kam heißes Wasser aus diesem Scheißschlauch raus.
Ach du Scheiße.
Digga.
Ich meine, du hast ja währenddessen Wehen gehabt.
Richtig starke Wehen hatte ich.
Das heißt, du kannst ja, du hast ja auch gar nicht die Kapazität, in dem Moment gedanklich mitzuschalten.
Überhaupt
und
nicht.
Und zu überlegen, okay, wie kommen wir an diesen Schalter? Können wir das irgendwie manuell abändern?
Never ever.
So, dazu warst du ja nicht in der Lage.
Nee. Also wäre ich alleine gewesen, dann, also ich hätte mich darum, also darum kann man sich nicht kümmern, wenn man wirklich richtig aktive Geburtswehen
aber
hat.
Aber wusstet ihr das vorher?
Ja. ich wusste das, dass man da alle möglichen Sachen einstellen kann. Deswegen habe ich meinem Mann ja seit Wochen gesagt, bitte sorg dafür, dass wir nachts heißes Wasser haben. Und er immer so, ja, es wird schon dann gehen.
Ach so, und also ihr wusstet, es gibt diese Zeitschaltuhr und dass das nicht gespeichert wird nachts, dieses heiße Wasser?
Nee, wir wussten oder nicht ganz, wie das Default Setup gerade ist. Deswegen habe ich ihm ja auch schon mal gesagt, ja, weiß nicht, wir müssen nachts irgendwie mal aufstehen und das mal testen, ob das heiß kommt.
Ja.
Und er immer nur so abgewogen, nee, es wird schon irgendwie passen.
Digga. Das sind so Dinge, die auf der Man-müsste-mal-Liste landet.
Ganz genau.
Aber bei so Geburtssachen darf es eigentlich nichts auf dieser Man-müsste-mal-Liste geben, weil alles, ja, jede Eventualität müsste ja mindestens einmal, oh Gott, ey, scheiße.
Als dann weißt dieses du, halt, ja.
Weißt du, wie lange das gedauert hat insgesamt ungefähr?
Ja, ich kann das ziemlich genau, glaube ich, hier ablesen. Das waren, glaube ich, schon 1,5 bis 2 Stunden.
Das heißt, wir haben Wehen alle 3 bis 4 Minuten ungefähr. Ja. Und Anna, oh fuck.
Also ich habe da richtig geackert. Ich habe da richtig gearbeitet und ich war auch laut.
Scheiße.
Aber das Tänzgerät war wirklich noch so der letzte Zipfel, an dem ich mich festhalten konnte. Ich war unglaublich froh, das so in diesem Moment zu haben. Ja. Als dann dieses heiße Komm Wasser kam. Das war ein Krimi, Rebecca.
Alter, und du, ey, wie konntest du mir das nicht erzählen? Ich meine, es ist umso geiler,
dass ja, weil ich
dir
im Podcast erzählen wollte.
Meine Güte.
So.
Ja, okay, erzähl weiter.
Als dieses heiße Wasser kam, hätte mein Mann, glaube ich, am liebsten geheult vor Erleichterung. Weil der wusste auch ganz genau, wenn das
Edgar,
jetzt schief geht, bin ich fucking geliefert. Ja, ohne Scheiß. Ey, verlasst euch nicht auf andere, wenn es um die Geburt geht. Auch nicht auf euren Ehemann. Der kann das Beste wollen und es geht trotzdem schief. Ohne Scheiß. Ich bin immer noch sauer. Es ist einfach unverzeihlich. Oh Gott. Ich bin also quasi Kopfsprung in die Wanne rein. Hab mir vorher das Tänzgerät abgemacht, weil das darf nicht mit in die Badewanne. Das war auch so ein Ding, du musst dann halt auch eine Entscheidung treffen, so, okay, das Tänzgerät hat mir bis jetzt gut geholfen und das ist gerade auch meine Sicherheit, die ich in der Hand halte. Mache ich das jetzt ab und gebe diese Sicherheit auf, um eventuell eine neue, noch bessere Wehenlinderung zu erleben? Oder ist das alles nicht gut und dann wieder rückgängig und keine Ahnung, bringt das unnötig Stress rein? So, aber nee, ich wusste, ich habe mich eigentlich drauf verlassen, die Wanne wird mir helfen. Ich also in die Wanne rein. Und ich war da nicht lange drin. Also erstmal war es eine geile Entspannung, ne? Ich konnte mich lang machen. Ich hatte Auftrieb, ich habe mich nicht mehr so schwer gefühlt. Alles hat sich so ein bisschen entspannt und ich konnte gut atmen und so. Und die Wehen in der Wanne waren okay. Mhm. Und mit der zweiten, dritten Wehe spüre ich plötzlich Pressdrang. Und ich sag so zu Edgar, ruf die Hebamme an. Und er so, hä, wieso jetzt schon? Du bist doch gerade erst in die Badewanne rein. Ich so, ruf die Hebamme an, ich habe Pressdrang. Sag ihr am Telefon, dass ich Pressdrang habe. Hm. Weil ich auch wusste, jetzt kann es noch 10 Minuten dauern oder 10 Stunden. Edgar ruft also die Hebamme an, das hat sich ja auch notiert, weil die Wehen wieder an Fahrt aufgenommen haben. Und um 3.30 Uhr ist die Hebamme dann hier zu Hause angekommen. Ich habe Wehen alle 3 bis 4 Minuten und ich habe auch schon ordentlich Druck nach unten gespürt. Und in den Pausen konnte ich mich aber mit der Hebamme unterhalten. Die hat sich neben mich gesetzt. Und die Hebamme wird von den anderen Hebammen im Geburtshaus immer die Soufflöse genannt. Weil die wirklich, die sitzt nebendran und die macht nicht viel. Und die Hebammenkunst ist ja auch viel zu wissen, um wenig zu machen. Hm. Und die hat mir wirklich immer nur so zugeflüstert und mich vor allem in den Wehenpausen bestärkt. Immer so super und immer so mit mir geatmet. Und immer eigentlich nur mich gelobt und gesagt, du machst das super, Sophia, toll. Aber ganz, ganz leise. Und zwischendrin hat sie natürlich immer wieder die fetale Herzfrequenz gemessen. Die war durchgehend wirklich super. Genau, sie hat auch hier notiert, um 3.30 Uhr, Sophia, hilft der Zuspruch. 10 Minuten später, es drückt dolle nach unten. Und in jeder Wehe schiebt sich das Köpfchen tiefer, hat sie notiert. Das hat sie natürlich von außen nicht unbedingt sehen können, aber wahrscheinlich irgendwie gewusst. Und
da hätte ich sie jetzt gern dabei, das würde ich sie gerne fragen.
Ja, ich habe sie gefragt. Ich hatte ja das Geburtsgespräch mit ihr, Gespräch nochmal vor kurzer Zeit, vor 2 Wochen oder 3 Wochen haben wir das gemacht. Ich habe sie gefragt, woher sie das wusste und sie meinte irgendwie meinen Kommentaren zufolge irgendwie oder einfach, sie meinte, wenn man so eine Frau ein paar Minuten beobachtet, sie hat extrem viel Geburtserfahrung. Sie hat 7 Jahre lang in der größten Geburtsklinik in meiner Stadt gearbeitet. Sie hat extrem viel Geburtserfahrungen. Und sie meinte, wenn sie sich ein paar Minuten so eine Frau unter der Geburt anschaut, dann weiß sie ungefähr, in welcher Phase ist die und was passiert da eigentlich gerade. Gegen 4 Uhr, also 20 Minuten, nachdem die Hebamme dann da war und ich auch schon leichten Pressdrang verspürte, bin ich in den Vierfüßler gekommen. Das heißt, ich habe mich dann mit den Armen so über den Rand des Pools gelehnt.
Ah, das wäre jetzt mal eine Frage gewesen.
Und konnte mit den, genau, mit den Knien auf so einem kleinen Hocker, da ist im Pool so ein kleiner Hocker eingebaut, wo ich dann mit den Knien drauf sein konnte. Und das nächste, was hier ist, um 4.05 Uhr, nämlich, dass sich die Handschrift ändert, was bedeutet, dass die zweite Hebamme da war. Die zweite Hebamme, die mich auch die ganze Schwangerschaft über betreut hat, war Rufbereitschaft für zweite Hebamme. Da habe ich mich auch total gefreut, dass sie das war, weil sie hat mich ja die Schwangerschaft begleitet und dann auch im Wochenbett und dass sie auch die Geburt miterlebt hat. Genau, die kam dann an und schreibt um 4.05 Uhr, Sophia Schieb, gut und kraftvoll. Die fetale Herzfrequenz wurde nochmal notiert. Die Handschrift ist ein bisschen krakeliger. Deswegen muss ich mal hier
alles
schauen.
Alles ein bisschen hektischer.
Genau, 4.10 Uhr, Sophia braucht kühle, frische Luft. Daran erinnere ich mich noch sehr, sehr gut. Ich war in der Wanne, es war alles komplett abgedunkelt, bevor die erste Hebamme mit uns ausgemacht hatte, dass sie nochmal nach Hause fährt, hat sie uns auch empfohlen, nochmal die Glühbirnen von unserer Wohnzimmerlampe rauszudrehen, dass nur eine Glühbirne brennt und es wirklich so dunkel zu machen wie möglich, weil das einfach geburtsförderlich ist. Und ja, es war wirklich eine komplette Höhle, stockfinster, mitten in der Nacht. Vor unserem Haus standen mittlerweile 4 Autos, also unser eigenes im Carport, das Auto meiner Schwester, das Auto der ersten Hebamme, das Auto der zweiten Hebamme. Ich war super laut. Die zweite Hebamme kam, ich erinnere mich daran gut, hat mir einmal Hallo gesagt. Ich habe mich total gefreut, dass sie da ist, weil ich auch wusste, wenn die zweite Hebamme dazu gerufen wird, dann dauert es nicht mehr lange. Dann ist das Finale.
Darf ich eine Zwischenfrage stellen? Ja. Wurdest du jemals vaginal untersucht im Sinne von, wie weit ist gerade der Muttermund? Oder Nein. Der Kopf oder wie auch immer?
Nein, ich wurde nicht vaginal untersucht. Die Hebamme hat es einmal versucht, also hat mich vorher gefragt und meinte, ich würde einmal kurz unten fühlen unter einer Wehe, wie sich das anfühlt bei dir, ist das okay? Ich meinte, ja, mach. Und dann hat sie halt ihren Finger eingeführt und ich habe sofort weggezogen. Also ich habe es überhaupt nicht ertragen. Und sie meinte auch dann so, okay, alles gut, muss gar nicht sein, alles
aber
wunderbar.
Aber unter einer Wehe?
Ja, weil sie dann eben spürt, wie die Wehe sich aufs Köpfchen, glaube ich, auswirkt. Ah. Also wie doll...
Ja, das
wie doll das drückt, vielleicht um zu wissen auch, ob ich vielleicht ein bisschen mitdrücken soll.
Ja.
Weil ich habe, kann ich schon vorwegnehmen, wirklich nur in der Austrittsphase bei 2-3 Wehen richtig dolle mitgedrückt. Ich habe sonst komplett die Presswehen veratmet, was eine enorme Beanspruchung war, auch mental. Aber nochmal ganz kurz vorgespult, die zweite Hebamme kam. Ich habe mich gefreut, ihr Gesicht zu sehen, freundlich, aufgeschlossen. Hallo Sophia, wie geht's dir? Ich bin jetzt da. Und ab diesem Zeitpunkt hatte ich meine Augen zu, also meine Augen komplett geschlossen. Ich war wirklich in meinem Tunnel, es war eine Höhle, man hat bei uns im Wohnzimmer kaum was gesehen, weil die haben dann noch die Lampe ausgemacht und haben 2 Kerzen angemacht. Und die zweite Hebamme saß am Tisch mit einer Kerze und hat halt geschrieben, also wirklich wie im Mittelalter, als es einfach noch keinen Strom gab.
Wo ist mein Tintenfässchen?
Genau so. Und dann habe ich gehört, dass, also man kriegt alles mit, ich hatte die Augen zu, aber ich habe alles mitbekommen. Dann habe ich gehört, dass die getuschelt haben und meinten, ja, mach schon mal den Ofen an, leg schon mal die Handtücher rein, wo sind die Handtücher? Wo ich auch wusste, okay, geil, warme Handtücher bedeutet, Baby kommt bald, weil die hält man nicht 3 Stunden lang warm vor. So, ich bin aufgeregt. Genau, mein Mann hat mir eigentlich nur immer Trinken angereicht. Immer wieder, ich habe aus meinem Stanley Cup genuckelt, das Ding war wirklich Gold wert. Dann, genau, um 4.10 Uhr war mir enorm heiß, weil das Wasser dann auch ziemlich heiß war in der Wanne. Wir haben dann alle Fenster aufgerissen und die haben mir wirklich kühle Luft zugefächert. Dann um 4.15 Uhr steht hier, Sophia ist verzagt, was bedeutet, dass ich die schlechteste Laune ever hatte. Ich war richtig angepisst, ich hatte überhaupt keinen Bock mehr und das habe ich auch so verlautbart. Und auch da wusste ich gleichzeitig, das bedeutet, dass es jetzt wirklich das absolute Finale ist. Also gleich passiert's sozusagen.
Darf ich noch einmal kurz einhaken? Mal unabhängig vom von dem Stundenplan sozusagen, den die Hebammen da notiert haben, würde ich gerne noch mal ganz kurz über dein Innenleben währenddessen sprechen. Ja. Das war jetzt viel außen.
Sehr gerne.
So was ist faktisch passiert. Aber ich kann mich noch erinnern, dass du mir auch, also du hast mir ja schon in groben Zügen von der Geburt erzählt und irgendwie gesagt, dass es da auch einen Zeitpunkt gab, wo du gesagt hast, wenn ich jetzt im Krankenhaus wäre, würde ich jetzt sagen, ich will nach Hause gehen.
Genau.
Und dass du auf der einen Seite super happy, in Anführungsstrichen, in dem Pool warst, aber dann auch irgendwie die den Gedanken hättest, oh, eine PDA im Krankenhaus wäre jetzt schon geil. Du hattest ja jetzt obviously zu Hause die Möglichkeit dazu nicht. Wie ging's dir damit? Vor allem bei deiner ersten Geburt hattest du ja eine PDA. Wie sah dein Innenleben aus? Wie haben sich die Wehen angefühlt? Wie war so dein Schmerzempfinden oder das Wehenempfinden, sag ich mal?
Ja, das ist genau das, was sich auch alles zu diesem Zeitpunkt dann abgespielt hat. Also Sophia ist verzagt quasi Überbegriff für all das, was du mich jetzt gerade fragst. Die Wehen waren absolut übermannend, also das meine ich wirklich so. Die haben mich komplett übermannt. Ich konnte nichts machen, außer aushalten. Und ich sollte die Wehen immer auf pa 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 veratmen. Also immer wenn die Wehe kam, pa 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 pa. Weil das einfach dazu führt, dass man sich untenrum nicht verkrampft, sondern tendenziell auch eher loslässt. Die Wehen haben mich, wie gesagt, völlig übermannt. Ich war da in diesem Pool und wurde wie von so einer unsichtbaren Hand hin und her geschleudert. Also ich habe mich gefühlt wie eine einsame, zerbrechliche kleine Nussschale auf dem großen, weiten Ozean in einem wilden Sturm. Also genau so habe ich mich gefühlt. Und dann kommt noch eine Welle und noch eine Welle. Und also ich habe das tatsächlich auch so in meinem Kopf irgendwie visualisiert in dem Moment. Und ich kann nichts dagegen tun einfach. Es hat mich einfach ergriffen und ich war vollkommen ausgeliefert. Mhm. Und es hat mich vollkommen übermannt. Also es war eine richtig übergriffige Extremerfahrung. Aber, und das ist ausschlaggebend, ich hatte zu keinem Zeitpunkt Angst. Ich hatte wirklich zu keinem Zeitpunkt Angst. Ich hatte keine Lust mehr auf die nächste Wehe. Ich hätte am liebsten abgebrochen. Ich hätte gerne eine Pause gehabt. Ich hätte auch gerne aufgegeben, wenn ich gekonnt hätte. Aber ich wusste auch, kann ich jetzt nicht, geht nicht. Und ich wusste auch, dass das jetzt wirklich der Trick ist oder das, worauf es ankommt, sich dem wirklich vollkommen hinzugeben und es einfach auszuhalten, einfach passieren zu lassen, loszulassen, nicht versuchen, dagegen anzuarbeiten. Und ich habe in meinem Kopf immer an den Wehenpausen, also ich habe mich extrem entspannt in den Wehenpausen, konnte ich auch super am Pool, mich lang gemacht und immer gedacht, auf, also so nach unten gedacht, auf, sodass mein Muttermund aufgeht und habe gedacht, loslassen. Und auch unter den Wehen habe ich das gedacht. Nicht verkrampfen, nicht zusammenziehen, sondern aufmachen, loslassen. Das war so mein Mantra irgendwie immer. Und ja, also so haben sich die Wehen für mich angefühlt. Einfach nur absolut extrem und super, super heftig. Aber wie gesagt, zu keinem Zeitpunkt so, dass ich Angst hatte oder mich unsicher gefühlt habe. Und das war halt durch die Hebamme, die hat mir die Sicherheit gegeben. Weil ich hatte halt das Gefühl, irgendwie lebendig geschlachtet zu werden. Oh Gott. Das ist mega schlimme Formulierung, aber war so. Aber ich wusste, das ist okay. Das darf gerade so sein, weil die Hebamme neben mir, ununterbrochen neben mir die Sicherheit gegeben hat, das ist normal, das ist okay, lass es passieren, du machst das genau richtig.
Und du hattest ja auch schon eine Geburt hinter dir. Ich meine, klar, ja, mit PDA, aber trotzdem war das ja in dem Sinne keine komplett neue Erfahrung für dich.
Ja.
Also man kriegt ja dann nach der ersten Geburt so ein bisschen, wenn man sich gedanklich auf die zweite vorbereitet, so ein bisschen ein Gefühl dafür, wie reagiert mein Körper auf Wehen und wie reagiert mein Körper auf Schmerz. Ich finde, wenn ich das jetzt mal so Revue passieren lasse, dass wir beide jeweils unfassbar viel aus unseren ersten Geburten gelernt haben.
Ja, klar.
Und wir auch teilweise komplett das Gegenteilige in einem positiven Sinne umgesetzt haben. Also meine Wehen von der ersten Geburt haben sich genauso angefühlt wie die du jetzt beschreibst. Aber ich habe mich davon zerdrücken lassen. Ich habe Angst gekriegt.
Ja, war bei mir auch so bei meinem Sohn.
Weil ich wusste ja nicht so, du hast ja keine Ahnung bei der ersten Geburt. Ja. Und war ja auch in einer ganz anderen räumlichen Situation. Und ich habe mich davon komplett zerdrücken lassen. Und meine zweite Geburt war dann so dass ich wieder in der Kontrolle war und ich im Lead war und ich so die ganze Kraft da rein gedrückt habe, im wahrsten Sinne. Also ich habe nicht einfach nur ausgehalten, sondern ich habe so richtig einfach den Ton angegeben, im wahrsten Sinne, und so meinen Sohn da rausbefördert unter meiner Ansage und meiner Führung. Und du hast dich dem ganz ganz hingegeben und hast da einfach, bist da drin einfach auch im wahrsten Sinne des Wortes aufgegangen.
Das finde ich ja, ich hatte keine Kontrolle.
Cool.
Ja. Also ich hatte da dann zu keinem Zeitpunkt irgendeine Form von Kontrolle oder ich hatte nicht das Gefühl, irgendeine Kontrolle zu haben. Genau, es war wirklich absolut heftig. Ich weiß auch, dass du mir danach dann noch geschrieben hast, und wie waren denn die Wehen? Und da habe ich dir geantwortet, über die mag ich noch nicht sprechen.
Ja.
Weil es war wirklich heftig. Ja, ich glaube, ich habe es detailliert genug beschrieben, oder? Ich habe dann nochmal die Position verändert, also vom Vierfüßlerstand habe ich mich umgedreht und saß dann auf diesem kleinen Höckerchen im Pool, hatte meine Arme links und rechts und da durfte ich dann auch mitschieben. Ich habe rechts, habe mein Mann meine Hand festgehalten, ich musste richtig seinen Arm richtig drücken, wie beim Arm drücken so, ich brauchte diesen Widerstand. Und auf der anderen Seite hat die zweite Hebamme festgehalten. Da habe ich dann auch so wirklich mit Augen zu wild mit dem Arm rumgewurschtelt, nach dem Motto, hallo, ich brauche hier noch eine Hand.
Festhalten.
Ja, und die haben das sofort gecheckt und zack ran und mich festgehalten und haben mich dann auch nochmal gefragt, willst du aus dem Pool raus? Weil viele Frauen wollen dann bei der Austrittsphase gerne festen Boden unter den Füßen. Aber nee, Pool war mein Safe Space. Und da durfte ich dann auch mitdrücken. Und ich hab gebrüllt, wirklich gebrüllt wie eine Löwin. Ich habe das ganze Haus zusammengebrüllt, die ganze Nachbarschaft. Die Fenster und Türen waren ja auch offen, weil mir so warm war. Und ich habe geschwitzt wie blöde und habe die ganze Zeit gedacht, ich krieg keine Luft mehr, ich ersticke. Ich habe auch gesagt, ich krieg keine Luft mehr, ich ersticke. Und die Hebamme immer so, nee, alles gut, du kriegst genug Luft. Also so wirklich richtig schon so, nee, alles gut, du kannst noch gut atmen.
Wie so manisch ist das fast schon.
Ja, total. Und dann durfte ich mitschieben und ich war wohl auch so kräftig, dass die Hebamme unten nochmal festgehalten hat, also nochmal gegen den Kopf gedrückt, weil ich sonst, glaube ich, mit einem Mal drücken das Baby rausgeschossen hätte.
Aber wäre das so schlimm? Warum soll das nicht?
Weil halt dann doch eher Geburtsverletzungen passieren, wenn das Gewebe keine Zeit bekommt. Und dann hat sie nochmal, also sie hat alles mit mir abgesprochen, meinte, hey, ich halt nochmal kurz unten fest jetzt, du drückst so doll, wir lassen dir noch eine Wehe mehr Zeit, vertrau mir und so. Und genau, ich dachte auch so, Leute, wann ist es endlich vorbei? Ich will jetzt endlich dieses Baby hier rausdrücken, mein Gott. Und dann irgendwann durfte ich wirklich mit Karacho das Baby rausdrücken, hab gespürt, wie sich alles unten aufdehnt und der Kopf geboren wird. Und dann mit einem riesen Flutsch war das Baby draußen und sie hat es dann, die Hebamme hat es aufgenommen und mir auf die Brust gelegt. Und dann war es geschafft. Und hier steht dann um 4.40 Uhr, also da, wo das Baby geboren wurde, Sophia sagt, ach, war das schön.
Also Geburtsklischee 9000, ey.
Ich liebe es. Und frohes Bestaunen durch die Eltern.
Wunderschön.
Ach, war das schön.
Ein Wellness-Wochenende.
Ich erinnere mich noch, dass die auch alle wirklich wirklich angefangen haben, richtig zu lachen. Und ja, es ist lustig. Ich bin so froh, dass ich diesen Geburtsbericht habe, weil ich hätte das natürlich wieder vergessen. Und dass die auch solche Sachen aufgeschrieben haben, ne? Weil im Krankenhaus bekommt man natürlich vor allem fetale Herzfrequenz, Muttermund, also du kriegst diese ganzen Daten, CTG und so weiter. Und die Hebammen hier haben halt vor allem aufgeschrieben, was passiert, wie geht es mir und in welcher Position bin ich gerade und so. Und was sage ich? Und ja, dann war das Baby da. Ich hatte nicht diesen mega Totalrausch, wie bei meinem Sohn damals, als ich ihn auf der Brust liegen hatte, sondern es war sowas ganz, also natürlich pures Glück, aber es war auch sowas ganz Ruhiges, was ganz Intimes, in sich gekehrtes, Ruhiges, weil um uns rum war es wirklich totenstill, also die Hebammen haben nichts gesagt. Das haben die auch vorher, oder hat die Hebamme vorher im Geburtsvorbereitungsgespräch auch angekündigt und meinte, nicht wundern, wenn das Baby kommt. Und da ist, dann halten wir uns zurück, weil das Baby soll als allererstes eure Stimmen hören und nicht unsere Stimmen. Und das ist total euer Moment. Und genau, es war ganz ruhig und mein Mann hat ein paar Fotos gemacht, das hatte ich mir auch gewünscht. Dann haben die mich gefragt, ob ich aus dem Wasser raus möchte. Ich meinte, ja, gerne. Und dann haben die mir das Sofa vorbereitet, haben da ganz viele Unterlagen und Handtücher und sowas hingelegt und mir dann aus der Wanne rausgeholfen. Und dann durfte ich mich da wie eine Königin auf dieses frisch gemachte Bett legen. Wurde eingemuckelt, also wurde in Bademantel eingemuckelt. Dann haben die mir auch noch dicke Socken angezogen. Und dann lag ich da erstmal. So, zu dem Zeitpunkt war die Plazenta auch noch nicht geboren. Also die Geburt war noch nicht offiziell abgeschlossen. Mhm. Das heißt, die Hebammen waren auch noch nicht so auf dem Larifari-Modus, sondern die waren immer noch so, ne, die sind dann muss auch immer noch angespannt, ja, und wissen, das muss auch noch passieren. Genau, dann haben die natürlich erstmal den Abgartest abgenommen. Der war also durchgehend Bestwerte. Das Baby wurde super rosig geboren, ohne Käseschmiere, ganz, ganz reif gewesen, ganz wach, ganz aufmerksam. Und mein Mann ist auf dem Sofa neben uns komplett weggeknackt. Also den hat's komplett aus den Latschen gehauen. Der arme Mann musste sich erstmal von den Strapazen erholen.
Ja, das war natürlich ein bisschen viel alles.
Und ziemlich zeitgleich klopft es ganz leise an der Tür und ein Kopf schob sich durch den Türspalt und das war meine Schwester. Oh, eine Sache habe ich voll vergessen zu erzählen. Krass, weil zwischenzeitlich, als die Hebamme nochmal nach Hause gefahren ist und ich dann in der Wanne lag und richtig heftige Wehen hatte, war der Zeitpunkt, wo mein Sohn wach geworden ist und drüber in unser Elternbett wandern wollte oder ins Familienbett wandern wollte und dann da stand und gesehen hat, da ist niemand. Mhm. Und der hat halt übelst angefangen zu weinen dann oben, weil er natürlich total verunsichert war. Klar, meine Schwester war für ihn zuständig, die war dann auch bei ihm, aber ich habe zu meinem Mann sofort gesagt, du musst hoch, der kriegt sonst einen Krampf. Mein Mann ist hochgerast und ich habe sofort gehört, der Kleine beruhigt sich nicht und habe dann nur so hochgeschrien, bring ihn runter, alles gut. Und dann stand zwischenzeitlich mein Mann mit unserem Sohn auf dem Arm neben mir am Pool, währenddessen ich noch übelst eine Wehe vertönt habe. Oh Gott. Und in der Wehenpause habe ich dann zu ihm gesagt, hey, alles gut. Mir geht's gut, das Baby kommt jetzt, du kannst schlafen gehen, alles Wunderbärchen. Hm. Und dann hat mein Sohn ihn hochgebracht, wieder schlafen gelegt.
Da hat dein Sohn ihn hochgebracht?
Mein Mann hat
Edgar hochgebracht, erstmal schlafen gelegt.
Genau, mein Mann hat ihn hochgebracht und er hat sich wieder schlafen gelegt und alles Wunderbärchen.
Das wollte ich nämlich auch noch fragen, genau. Als du gesagt hast, ich habe mit der Nachbarschaft zusammengeschrien, weil ich mir gefragt habe, so, hä, und dein Sohn, ist ja davon nicht wach geworden?
Er ist einmal wach geworden, aber nicht durch mich, sondern weil er einfach einmal die Nacht wach geworden ist zu dem Zeitpunkt und zu uns rübergewandert und ja, war halt dann kurz traurig, weil er niemanden vorgefunden hat, aber die Situation hat sich dann ganz schnell geklärt und ich wusste auch ganz genau, der muss runterkommen, einmal sehen, wo ich gerade bin, was ich gerade mache und dann ist alles gut. Mhm. Und so war es dann auch. Und genau, dann lagen wir auf dem Sofa. Mein Mann ist sofort eingeschlafen. Baby lag auf meiner Brust.
Aber ganz kurz, ganz kurz. Das finde ich halt krass so, aber im Sinne von Respekt an dich so. Weil das habe ich ja auch damals, als wir noch über deine noch geplante Hausgeburt gesprochen haben, habe ich ja auch gesagt, das ist sowas, was ich mir einfach nicht vorstellen könnte. Weil wie du auch am Anfang gesagt hast, du bist einfach im Kopf immer noch auch bei dem anderen Kind. Du kannst ja gar nicht anders als Elternteil. Ja. Und da einfach Respekt an dich, dass du das halt auch noch so gemacht hast. So, ja klar, du sagst, es war am Ende das Beste für euch alle und so. Und das glaube ich dir auch so 100%. Aber trotzdem finde ich es krass, weil ich mich einfach gerade bei der zweiten Geburt erinnern kann, ich hatte das so nötig, nur bei mir zu sein und dass sich alles darum dreht, dass ich unterstützt werde und dass ich auf die Kraftreserven außerhalb von mir sozusagen zugreifen kann, damit ich hier gut mit meinem Sohn durch die Geburt mich irgendwie manövriere. Jedes Elternteil weiß es ja, glaube ich, auch, wie das ist, ganz banal, wenn du abends das Kind oder die Kinder ins Bett gebracht hast, wie du gedanklich erstmal so loslässt, weil du jetzt nicht mehr im Hintergrund in so einem Dauer-Alert-Zustand bist und halt ständig damit rechnest, dass irgendwas passiert, du irgendwas tun musst, für irgendjemanden da sein musst, irgendwas holen musst oder irgendjemanden trösten musst. Und dieser Standby-Alert-Modus, den unter einer Geburt noch zu haben, ey.
Ja, deswegen ist ja auch bis 22 Uhr, glaube ich, bei mir nicht so, also hat's nicht so... Es ist nicht so super knackig losgegangen, weißt du? Mhm. Erst als mein Sohn dann geschlafen hat, habe ich gemerkt, okay, jetzt kann ich loslassen. Ja, absolut. wir lagen auf dem Sofa, mein Mann ist weggeknackt, Plazenta immer noch drin, Baby auf meiner Brust. Meine Schwester schiebt ihren Kopf durch die Tür, das war ungefähr 20 Minuten nach der Geburt, und meinte so, hallo, kann ich reinkommen? Und ich so, ja, komm dazu. Weil ich hatte ja auch im Vorfeld schon gesagt, dass sie halt ja nicht unerwünscht ist, sondern immer, wenn sie möchte, gucken kommen darf oder sowas. Dann kam sie und hat sich einfach neben mich gekuschelt aufs Sofa, hat das Baby bestaunt. Die Hebammen haben halt die ganze Zeit, wie gesagt, rumgefummelt, rumgewurschtelt, sortiert, dokumentiert, aufgeräumt und so. Es war noch ziemlich dunkel draußen. Ah nee, genau, bevor mein Mann sich schlafen gelegt hat, hat er den Kamin noch angemacht. Das war super, super schön.
Oh ja.
Hat von draußen sogar noch ein bisschen Holz geholt. Holz vor der Hütte hatte ich dann auch mit dem Milcheinschuss. und hat den Kamin angefeuert und so lagen wir dann halt vorm Kamin auf dem Sofa, es war noch dunkel draußen, so ganz frische, kalte Nachtluft und meine Schwester hat sich dazu gekuschelt und dann meinten die Hebammen so, Sophia, drück nochmal und dann kam die Plazenta raus und meine Schwester saß halt wirklich direkt neben mir, währenddessen ich noch die Plazenta rausgedrückt habe und die wurde dann untersucht, war alles vollständig. Die Plazenta haben die dann in eine Schüssel gemacht, die ich bereitgestellt hatte. Und die eine Hebamme meinte dann so, die ist nabelschnurs komplett auspulsiert, alles Blut ist beim Baby. Aber wir lassen das einfach nochmal ein bisschen dran, wenn später dein Sohn wach wird, dann kann er sich das ja irgendwie nochmal anschauen und ihr könnt gemeinsam die Nabelschnur durchschneiden. Hat uns dann die Klemmen gegeben, hat meine Schwester nochmal instruiert, die ist ja auch Krankenschwester und war dann auch so ein bisschen ab dem Zeitpunkt so ein bisschen kleine Assistentin. Da wäre ich auch gar nicht drauf gekommen. Da bin ich total froh, dass sie uns dann diesen Hinweis nochmal gegeben hat. Die zweite Hebamme hatte sich in der Zwischenzeit auch schon, die hat sich noch nicht verabschiedet. Die haben mich noch einmal untersucht. Mit einer Handytaschenlampe hockten die dann beide zwischen meinen Beinen unten, haben geleuchtet und geguckt. Natürlich auch vorher alles angekündigt und so, ne? Klar, immer alles verbalisiert. Und meinten dann so, ne, alles gut. Stefanie, kannst nach Hause fahren. Und ich so, wie, alles gut? Ja, alles gut. Und ich so, wie, ich habe keine Verletzung. Ne. Alles gut. Und ich so, hä? Also ihr müsst jetzt nichts nähen oder so. Nein, ist alles gut. Und ich so, hä? Was? Also es war für mich in dem Moment wirklich so, okay, ich hab das gerade erlebt und es ist alles gut. Wollt ihr mich verarschen? Und genau. Die zweite Hebamme.
So der menschliche Körper so fähig ist.
Ja, es ist unglaublich. Die zweite Hebamme hat sich dann auf den Weg gemacht, hat sich verabschiedet, meinte, hey, ich komme morgen früh. Guck nochmal nach euch, ich geh jetzt schlafen. Und die erste Hebamme hat auch ein bisschen dokumentiert noch und zusammengeräumt und hat sich dann auch langsam auf den Weg gemacht. Und genau, dann ist meine Schwester nochmal hoch, hat sich auch nochmal hingelegt. Edgar und ich haben unten so ein bisschen gedöst mit dem Baby. Ich habe sogar ein bisschen geschlafen. Und irgendwann habe ich es dann von oben wurschteln gehört und wusste, mein Sohn ist wach und habe auch gehört, wie meine Schwester dann zu ihm meinte, so, ja, das Baby ist da, komm, wir gehen mal runter, gehen mal gucken und so. Und dann kamen die da halt beide die Treppe runtergeschlichen und ja, dann durfte er seine kleine Schwester kennenlernen.
Jetzt wurde auch offiziell das Geschlecht verraten.
Womit wir das Geschlecht verraten haben, wir haben ein kleines Mädchen bekommen. Und mein Sohn durfte seine kleine Schwester kennenlernen und durfte dann auch die Nabelschnur durchtrennen, also durfte sich das alles einmal anschauen, die Nabelschnur durchtrennen, das hat er mit meiner Schwester zusammen gemacht. Und dann war ganz süß, hat er sich hingesetzt und ihr was vorgelesen. Er kann natürlich noch nicht lesen, aber hat so getan und ist irgendwann losgestiefelt und hat eine Nuckelflasche geholt und hat da Kuhmilch reingefüllt und wollte die ihr geben, also wollte ihr Milchfläschchen machen.
Süß.
War ganz süß und ja, das war die Geburt. Das war's.
Das war's.
Langsam wurde es irgendwann hell draußen. Und die Hebamme hat mir später noch erzählt, als sie uns einmal im Wochenbett besucht hat, dass als sie dann nach Hause fuhr von der Geburt, wurde es langsam hell. Sie hat den Sonnenaufgang gesehen. Und bei uns im Dorf ist ein riesiges Storchennest. Und sie hat dann diesen Storch im Nest gesehen und meinte, das war irgendwie auch ein ganz magischer Moment. Weil, ja, der Storch hat uns das Baby gebracht, sozusagen.
Es kann ich mir, ich habe das von Hebammen gefühlt relativ häufig gehört, dass sie quasi selber Kinder gekriegt haben und dann einfach gesagt haben, ey, bei diesem Wunder der Geburt kann ich nicht nur einmal selber dabei gewesen, es einmal erlebt haben, sondern das muss ich mir immer und immer wieder ansehen. Und das kann ich schon verstehen, weil ich auch die ganze Zeit jetzt während deiner Erzählung gedacht habe, krass, ey, was ist das einfach für ein heftiges Erlebnis. Und ich meine, wir wissen ja alle von meiner ersten Geburt, dass das ein Erlebnis sein kann, das weniger schön ist. Aber gerade jetzt deine zweite und auch meine zweite Geburt, das ist eigentlich was da, das will man eigentlich dann nochmal erleben, so. Weil es ist einfach so
magisch.
Ja.
Ja, ich hatte natürlich auch einfach Glück, ne? Also Glück spielt einfach mit rein. Das hat nichts mit Können zu tun oder mit, oder nicht nur mit Können und Wissen zu tun, sondern auch ganz, ganz viel mit Glück, dass einfach die Voraussetzungen so waren, dass ich eine Hausgeburt machen durfte. Ich sehe das so als Geschenk, also nicht als Leistung und Erfolg, weißt du, was ich meine? Mhm. Sondern ich sehe das einfach als Geschenk.
Ja klar, du kannst ja auch unter der Schwangerschaft, natürlich kannst du dafür sorgen, das Ganze so ein bisschen positiv zu beeinflussen. Also gesunde Ernährung, Bewegung, Entspannung, keine Ahnung, nur also so ein bisschen Einfluss kannst du ja haben, aber am Ende sind da immer so viele unbekannte Faktoren mit drin, ja. Genetik, Umweltfaktoren, du kannst nie alles ausschließen, es kann immer irgendwas sein, wenn in irgendeiner Schwangerschaft oder unter irgendeiner Geburt mal was nicht so läuft wie gewünscht oder es sogar gefährlich wird, dann ist das niemals die Schuld von irgendwem, da hat niemand oder die Mutter nicht irgendwas falsch gemacht oder irgendwas nicht genug gemacht oder ja. So, sondern das ist dann manchmal die Grausamkeit der Natur und das ist unfassbar frustrierend und traurig und andersrum ist es ein wahnsinniges Glück, wenn ja. Alles gut geht.
Ja, absolut. Also ich bin unfassbar dankbar für die Erfahrung. Das ist echt das größte Geschenk so in meinem Leben, einfach die ganzen Erinnerungen auch daran. Und klar ist das auch unglaublich bestärkend, wenn man weiß, okay, krass, das habe ich jetzt gerade einfach ja. Alleine geschafft. Natürlich nicht alleine, ich hatte ja mein Geburtsteam, aber
mein ja, Körper hat das gemacht.
Auch, ja, und gleichzeitig aber auch echt erschreckend, was für eine brutale Kraft Geburt ist oder sein kann. Mhm. Weil es war wirklich brutal. Also es war richtig heftig. Aber ich habe schon wieder vergessen, wie schlimm das war. Ja, ich erinnere mich nur noch an die schönen Momente.
Wollte ich jetzt gerade fragen, so welche Überschrift du der Geburt jetzt geben würdest oder auch Teile der Geburt. Also du hast, ich will gar nicht da irgendwie Salz in irgendwelche Wunden streuen oder so. Es interessiert mich einfach, vor allem, weil du bei den Wehen so hängen geblieben bist und so gesagt hast, boah, das war so heftig, das war so krass. Ja, so wie blickst du darauf jetzt, in der also rückblickend?
Ja, es war, wenn ich es zusammenfassen müsste, es war eine absolut übermannende und übergriffige Naturgewalt, die mich ergriffen hat und durchs Wasser geschleudert hat. Und gleichzeitig danach war es eine magische Stille. Es war wirklich eine magische Stille. Hm. Es war, ich kriege jetzt auch gerade nochmal Gänsehaut und werde ein bisschen emotional. Weil krasser kann ein Kontrast nicht sein. Also wie ich durch diesen Pool gewirbelt wurde, und ich meine wirklich gewirbelt. Also ich hatte keine Kontrolle mehr über meinen Körper. Mein Oberkörper hat sich von links nach rechts, von vorne nach hinten. Meine Schwester war übrigens, die hat nicht geschlafen, natürlich nicht geschlafen. Die saß die ganze Zeit oben im Bett und sie meinte, es war der reinste Krimi, weil sie mich natürlich gehört hat. Mhm. Sie meinte, es klang wie ein Exorzismus da unten. Und als das Baby, als sie den Schrei vom Baby gehört hat, hat sie natürlich Rotz und Wasser geheult und da sind die Dämme gebrochen und sie meinte, dann war es ganz still plötzlich. Und dann haben wir angefangen, unten zu quatschen und zu kichern und dann dachte sie, okay, jetzt kann ich runtergehen und einmal gucken. Also härter hätte dieser Kontrast nicht sein können zwischen, ich werde durch die Gegend gewirbelt, habe keine Kontrolle mehr und bin ausgeliefert, dieser brutalen Naturgewalt ausgeliefert und danach die komplette Ruhe und Stille, aber nichts, also gar nicht, dass es so besonders schön und oh, wir sind so glücklich und guck mal hier und guck mal da und so manisch glücklich, wie ich es vielleicht bei meinem Sohn auch hatte, sondern so was ganz Ruhiges, so ausatmen. Jetzt ist sie da, so angekommen. Hm. Kann ich gar nicht richtig beschreiben. Und diese Stimmung einfach, der Kamin ist an, draußen ist es dunkel oder wird langsam hell, wir sind auf dem Sofa eingekuschelt, es ist friedlich.
Einmal friedlich kurz aus der Zeit gefallen.
Also friedlicher kann man ein Baby nicht empfangen.
Das ist schön.
Ja. Könnte schon wieder heulen. Rebecca.
Einmal ausatmen, das heißt eine erfolgreiche Hausgeburt, ja. Eine Geburt, die der ein guter Start war in euer Familienleben zu viert. Ich glaube, ich möchte jetzt gar nicht mehr über eure erste Zeit zu viert sprechen.
Das machen wir ein andermal.
Das machen wir ein andermal, weil ich finde, so dieser Abschluss, auf dem wir jetzt hängen geblieben sind, den will ich jetzt gar nicht verwässern. Durch, ich meine, natürlich ist ganz viel passiert, ganz viele neue Routinen haben sich bei euch gefunden. Wir konnten uns noch auch nochmal ganz neu austauschen.
Ja.
So, und das ist aber jetzt hier weder der Ort noch die Zeit, um das zu tun. Das machen wir ein andermal, würde ich sagen.
Und wann hast du erfahren, dass Baby da ist?
An dem Tag, ich glaube gegen Mittag, so gegen 11.30 Uhr oder so, habe ich das Foto von dir mit deinen zwei Babys sozusagen gekriegt.
Es war eine Zeit lang ein Geheimbaby. Wir haben es einige Stunden geheim gehalten.
Genau. Ich wusste ja zu dem Zeitpunkt gar nichts, ne? Also ich wusste ja nochmal kurz zur Erinnerung, das letzte Mal, dass ich von Sophia gehört hatte, war an dem Abend davor gegen 18 Uhr oder so.
Ja.
Das heißt, all das habe ich nicht mitgekriegt. Und das heißt, ich wusste ja auch gar nicht, ist jetzt alles gut ausgegangen? Und Teile meines Gehirns waren auch so, scheiße, was, wenn irgendwas passiert ist? Und die sind jetzt im Krankenhaus und so. Und alles ist so hektisch und das keiner natürlich
Ich wusste auch, dass du dir Sorgen machst. Aber so, ich wollte das Geheimbaby noch geheim halten.
Und war so, okay, nein, Rebecca, jetzt nicht in irgendeinem bescheuerten Worst-Case-Szenario sein, alles ist gut. Ja. Aber ich konnte es ja überhaupt nicht einschätzen, ne? Ja. Und
du hast, glaube ich, erstmal geheult, als ich dir das Foto geschickt habe. Hast du mir in der Sprachnachricht erzählt, dass du erstmal kurz geheult hast und dann mir eine Sprachnachricht aufgenommen. Ist was ganz, ganz Besonderes, wenn man ein neues Baby auf der Brust liegen hat und es noch keiner weiß, wenn es noch so ein kleines Geheimbaby ist.
Mhm. Ja, ich habe dann auch... Schönes. Ich habe, während du erzählt hast, habe ich auch nochmal kurz an meine zweite Geburt gedacht. Vor allem, als du meintest, es war so stockdunkel und es waren nur zwei Kerzen an und so. Ich hatte mir das ja auch für meine zweite Geburt gewünscht. Also keine Hausgeburt, aber dass man sich so eine Höhle irgendwie schaffen kann. Und dann habe ich kurz zurückgedacht und mir überlegt, dass es bei mir ganz schön wuselig war zwischendurch. Mhm. Weil da meine Hebamme mit dabei war und dann auch, glaube ich, eine andere Hebamme und die Ärztin, die während der Geburt bei mir nochmal einen Ultraschall gemacht hat, weil ich ja so geblutet habe, dass die Angst hatten, dass unter der Geburt sich die Plazenta gelöst hätte.
Okay.
Und da war es ganz schön wuselig. Ich habe das zwar nur so halb mitgekriegt, aber das ist mir so im Vergleich nochmal aufgefallen, was für ein Kontrast das gewesen ist. Und dass ich mir auf der anderen Seite habe ich aber das Gegenteil von dir während der zweiten Geburt empfunden. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich die Kontrolle abgebe und die Geburtswehen nicht übermannen, sondern ganz im Gegenteil, ich war in so einem Rausch. Ich war so
krass.
So der Herrscher über mich selbst in einem ganz. Und die Ärztin hatte, oder die Hebamme, weiß ich gar nicht mehr, hatte mich auch zwischendurch gefragt, ob ich mal selber zwischen meine Beine tasten will, um den Kopf zu spüren. Und ich sie quasi angeschrien habe, nein, das Baby kommt jetzt. Ich fasse da gar nichts mehr an. Das Baby kommt jetzt.
Oh, wie cool. Du bist aber auch anders seit deiner zweiten Geburt. Du bist ein anderer Mensch seitdem.
Echt?
Ja, ich glaube, das war für dich das empowerendste Erlebnis ever, das was du gebraucht hast.
Ja.
Du bist seitdem so richtig no bullshit einfach, wirklich.
Aber das habe ich ja, glaube ich, auch gesagt während über meinen Geburtsbericht, dass das das emanzipatorischste Erlebnis überhaupt gewesen ist.
Ja. Ich habe hier noch eine Sache liegen, die habe ich mir extra hier hingelegt, weil ich sie sonst vergessen hätte. Ich halte jetzt in die Kamera einen Stachelball, so einen Stachelmassageball. So. Und sogar jetzt, in dieser Erzählung gerade, aus meiner Erinnerung heraus, habe ich diesen Stachelball komplett vergessen. Deswegen habe ich ihn mir extra hier für die Aufnahme hingelegt. Also ich habe seit Wochen diesen Stachelball am Mikrofon liegen, weil ich unbedingt im Podcast erzählen möchte. Also, ich habe dann irgendwann ein paar Wochen nach der Geburt aufgeräumt. Und dann ist mir wieder diese Geburtskiste in die Hand gefallen, wo noch Handtücher, Unterlagen drin lagen und dieser Stachelball. Und plötzlich wurden Erinnerungen freigeschaltet, die ich ja jetzt auch schon wieder vergessen habe. Nämlich hat mir dieser Stachelball unter der Geburt super viel geholfen. Ich habe den die ganze Zeit mit meinen Händen gedrückt. Also unter jeder Wehe im Pool habe ich diesen Ball mit den Händen gedrückt und das tut halt richtig dolle weh. Oh.
Baby.
Babylieferung. Hallo. Was geht bei der Kleinen? Hallo. Na, Mausi?
Siehst du, wie sie lächelt?
Ah, so, Baby mit an Bord. Es sind ja nur noch wenige Minuten. Ja. Diesen Stachelball habe ich so fest in meine Hand gedrückt, dass das richtig geschmerzt hat. Manche nehmen dafür auch zum Beispiel einen Kamm oder eine Bürste oder sowas. Mhm. Und bin so froh, dass ich diesen Ball hatte, weil dieses Drücken oben hat mir nochmal so geholfen, irgendwie Druck abzulassen und den Schmerz in meine Hände zu lenken, von meinem Rücken und Unterleib weg. Und dann, wie gesagt, ist der mir in die Hände gefallen. Baby. Und Erinnerungen wurden freigeschaltet, Rebecca. Ich hatte diesen Ball komplett vergessen. Die Geburt war irgendwie 2 Wochen, 3 Wochen her und ich hatte diesen Ball vergessen. Hätte mich immer gefragt, was hat dir unter der Geburt geholfen? Hätte ich gesagt, Tänzgerät und der Pool. Den Ball habe ich vergessen. Mhm. Und genauso ist es ja gerade eben schon wieder passiert. Deswegen hatte ich ihn mir damals schon ans Mikrofon gelegt, weil ich mir dachte, nee, das musst du im Podcast erzählen. Wie verrückt das ist, weil das ist symbolisch dafür, wie viel wir vergessen und verdrängen und dann aber auch wieder freischalten können. Ja, also der Stachelball, der war es auch.
Der war es auch. Aber ich meine, das zeigt ja auch, was für ein einfaches und daher umso cooleres Hilfsmittel es ist, weil du kannst dir für 2 Euro so einen Ball kaufen. Und
oder einen Kamm oder eine Bürste nehmen.
Ja, genau. Und ich kann mir das richtig gut vorstellen, dass du dann so ein bisschen so für Sensory Overload sorgst und sich dein Gehirn dann einmal kurz darauf konzentrieren muss, auch wenn es nur für wenige Sekunden ist.
Genau. Und gerade im Pool kannst du ja keine anderen Medikamente nehmen und kein Tänzgerät. Deswegen, da ist der Stachelball super. Möchte etwa jemand trinken?
Okay. Wir machen jetzt hier den Deckel drauf, auf den Pool, auf den Geburtspool. Und lassen das alles so ein bisschen in uns wirken. Ich habe auch genau aus dem Grund keine Rauschmeißer-Fragen vorbereitet, weil ich mir gedacht habe, nee, diese Geburt muss einfach so für sich stehen und über alles andere quatschen wir dann das nächste Mal. Ja. Wir sind ja jetzt zurück
im Game. Back on track, ich habe richtig Bock, Rebecca.
Und
hat mir auch gefehlt, mit dir einfach mal wirklich dann so 1,5 Stunden dezidiert zu schnacken quatschen, über ein Thema.
Das ist einfach, ich muss da noch mal ein bisschen rein, also ich merke, dass ich muss noch ein bisschen reinkommen hier in dieses Podcast-Game wieder, aber ich hab Bock und bin jetzt auch gespannt, was wir dann auch für Feedback kriegen zu dieser Geburtsfolge.
Schreibt uns auf jeden Fall auf Instagram, wenn ihr die Folge gehört habt, schreibt uns, was ihr dazu denkt, wir antworten nach wie vor auf jede Nachricht.
Bis zur nächsten Folge machen wir einfach alle halblang.